möchte an diesem Muttertag gerne eine Hilfestellung geben von der Rolle des Gesetzes und der Gnade in der Erziehung. Aber diese Anweisungen gelten nicht nur für Mütter, sondern auch für Väter, auch für Kinder, für Singles. Weil häufig haben wir diese Herausforderung zu sagen, ja, was sind jetzt eigentlich Erwartungen, die ich einfach zu erfüllen habe? Welche Rolle spielt die Gnade dabei? Wie passt das zusammen? Weil wenn du einige Außenstehende fragen würdest, die würden bestimmt denken, ja, der christliche Glaube, das ist einfach eine Reihe an Regeln. Du sollst dieses, du sollst jenes. Andere vielleicht haben ein sehr freies Verständnis und sagen, ja, die reden von Vergebung, von Gnade und kannst tun und lassen, was du willst. Was ist die richtige Mischung hier? Und beziehen uns dabei auch auf das, wo wir gerade im Alten Testament sind, in der Serie, für die, die regelmäßig dabei sind, wo wir gerade bei der Gesetzgebung sind und wollen jetzt diese schauen. Und ich habe dort eine Passage erwähnt, diesmal aus dem Neuen Testament, Galater 3, die Verse 19 bis 29. Ich werde die einmal jetzt am Anfang lesen, weil es dieses Mal nicht so ist, dass es so stückweise ist, sondern dass die verschiedenen Punkte alle so ineinander verwoben sind. Deswegen lesen wir es einmal als Ganzes hier am Anfang. Galater 3, 19 bis 29. Was soll nun das Gesetz? Es wurde der Übertretung wegen hinzugefügt, bis der Nachkomme käme, dem die Verheißung galt, angeordnet durch Engel in der Hand eines Mittlers. Ein Mittler aber ist nicht Mittler von einem, Gott aber ist nur einer. Ist denn das Gesetz gegen die Verheißung Gottes? Auf keinen Fall. Denn wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, das lebendig machen könnte, dann wäre wirklich die Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Aber die Schrift hat alles unter die Sünde eingeschlossen, damit die Verheißung aus Glauben an Jesus Christus den Glaubenden gegeben werde. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt, eingeschlossen auf den Glauben hin, der offenbart werden sollte. Also ist das Gesetz unser Erzieher auf Christus hingeworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Erzieher, denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Jesus Christus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben. Den ersten Aspekt, was ich betonen möchte, ist, verstehe die Funktion des Gesetzes. Darum geht es im Galaterbrief, aus dem dieser Abschnitt hier gerade kam. Und einige bestehen darauf und sagen, man muss unbedingt dieses Gesetz halten. Und wir sollen darauf schauen, zu sagen, dass wir alles genau nach dem machen. Aber genau diesem widerspricht Paulus in diesem Brief. Es gab auch in der Gemeinde, auch damals schon in Apostelgeschichte 15, eine große Diskussion, welche Rolle soll dieses Gesetz haben? Aber wir müssen verstehen, geht es? Da müssen wir wieder. Okay. Gerechtigkeit kommt nie aus dem Gesetz, sondern das Gesetz zeigt unsere Ungerechtigkeit auf. Und das müssen wir verstehen als Funktion. Das Gesetz ist nicht dazu da, um uns gerecht zu machen, um alles für uns zu machen, sondern ist dazu da, aufzuzeigen, wo es Probleme gibt. Wir haben vor kurzem hier neue Feuermelder bekommen im Saal und die haben eine Funktion. Sollte es mal tatsächlich brennen, sollen sie angehen, aber sie löschen nicht das Feuer. Und sie bringen dich auch nicht aus dem Saal, sondern sie geben nur einen Piepton und sagen, Achtung, du musst raus, du sollst gewarnt sein, es gibt hier eine Rauchentwicklung. Und deswegen sei gewarnt. Das Gesetz ist so ähnlich. Wir müssen das verstehen. Das Gesetz ist nicht, was löscht. Das Gesetz ist nicht, was rettet. Das Gesetz macht piep, 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 piep. Warnung! Du hast das Gebot übertreten. Und du brauchst eine Rettung. Und dafür ist das da und das soll wir verstehen, dass das Gesetz dazu da ist. Dabei müssen wir auch verstehen, das Gesetz ist gut und Gottes Maßstab ist gerecht, aber wir sind es nicht. Okay? Häufig dieser Piepton, den ich eben schon versucht habe nachzuahmen, der ist nicht angenehm. Und unsere natürliche Reaktion ist, mach das Ding aus. Das nervt. Ich will das nicht hören. Aber die ganze Funktion dessen ist ja zu sein. Der Rauchmelder kann nichts anderes. Der Rauchmelder ist nicht programmiert, schöne Melodie zu spielen, wie wir eben gehört haben, dass du dazu singen kannst. Dafür ist er nicht gemacht. Seine Funktion ist, zu warnen. Und das machst du mit einem Ton, der nicht angenehm ist. Weil sonst nimmt niemand die Warnung zu Herzen. Und Gott gibt das Gesetz und sagt, ich will euch zeigen, es gibt ein Problem. Du musst etwas unternehmen. Du musst dich retten lassen. Und die Gebote, die das Gesetz hat, die sind ja gut. Viele davon haben wir ins deutsche Grundgesetz übernommen. Du sollst nicht töten, gilt immer noch in Deutschland, auch wenn wir nicht unter dem Gesetz Sinai sind. Du sollst nicht stehlen. Ich glaube, die meisten von uns würden das gut heißen. Sonst müssen wir anschließend nochmal reden. Ja? Das sind doch gute Regeln. Gott hat sie gegeben, sie sind zu unserem Besten, aber sie machen uns nicht gerecht, sondern sie zeigen Gottes Maßstab der Gerechtigkeit auf. Und hier war ein interessanter Ausdruck gebraucht, nämlich in Vers 24, ich habe es eben schon gelesen, ist das Gesetz unser Erzieher auf Christus hin geworden. Also, dürfte es noch nicht sein. Okay. Das Gesetz diente als Erzieher auf den Glauben hin. Ja? Das Gesetz, unser Erzieher, auf Christus hingeworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Und dieses Wort für Erzieher ist aus dem Griechischen, woher wir das eingedeutschte Wort Pädagoge haben. Okay? Und das kommt eigentlich aus dem Wort Peis für Kind und Ago für Leiten. Also jemand, der ein Kind anleitet, der ein Kind leitet. Und er sagte, das Gesetz hat eigentlich diese Funktion, es darauf hinzuleiten, zu sagen, es gibt einen Ausweg, aber der Ausweg ist nicht, dass du ein Problem hast, sondern dass du einen Ausweg brauchst und auf den hin zu verweisen. Und so steht auch in Vers 22 hier, die Schrift hat alles unter die Sünde eingeschlossen, damit die Verheißung aus Glauben an Christus Jesus den Glaubenden gegeben werde. Also es soll uns die Sünde, uns von der Sünde überführen und die Not vor Augen führen, dass wir es sehen und sagen, ich habe ein Problem und ich brauche eine Lösung. Das ist die Funktion des Gesetzes. Und Gott gab Israel als Nation dieses Gesetz, das einfach notwendig war für das Miteinander. Und wenn wir an das Gesetz denken, wir denken meistens zuerst an die 10 Gebote. Aber das war nur eine kurze Zusammenfassung von einem viel ausführlicheren Gesetz mit erheblich mehr Geboten. Und Gott hat dieses gegeben, weil er wusste, wir brauchen das für das Miteinander. Und auch fürs Miteinander untereinander, in den Familien, in den Gemeinden. Wir brauchen gewisse Regeln. Aber wir müssen verstehen, diese Regeln machen uns nicht besser. Das Gesetz definiert, was richtig und verkehrt ist. Und dieser Maßstab ändert sich auch nicht. Und der hat sich auch im Neuen Testament nicht geändert. Und es ist nicht schlecht, auch klare Erwartungen zu haben. Aber noch einmal, wir müssen verstehen, das Gesetz ändert nicht das Herz. Es offenbart nur, was im Herzen ist. Paulus schreibt an anderer Stelle im Römerbrief, er sagte, ich hätte gar nicht gewusst, dass ich so ein großes Problem habe, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Es war ihm irgendwie schon klar, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht nehmen, was dir nicht gehört. Aber dass Gott das viel früher anfängt und sagt, nicht nur, es ist verkehrt, etwas zu nehmen, was dir nicht gehört, sondern es ist verkehrt, etwas zu begehren, etwas zu wollen, neidisch, eifersüchtig zu sein von den Sachen, die ich nicht haben kann. Also die Regeln ändern das nicht. Sie zeigen nur auf, dass ein Problem in meinem Herzen da ist. Und verweisen auf die Notwendigkeit, dass es eine Lösung geben muss. Wieder, genauso wie der Rauchmelder. Der Verweis darauf, es muss eine Lösung geben. Der Rauchmelder selber ist nicht die Lösung. Der piept nur. Der löscht nicht. Aber er verweist darauf zu sagen, du musst etwas tun. Und das Gesetz zeigt uns, wir brauchen Vergebung. Wir brauchen einen Erlöser. Wir brauchen Rettung. Und das ist die Funktion von dem Gesetz. Und das müssen wir verstehen. Und wir verstehen das auch bei einer Familie. Okay? Du wirst nicht Familienmitglied dadurch, dass du Familienregeln hältst. Kein Neugeborenes muss erstmal unterschreiben und sagen, ich werde mich an alle Regeln der Familie halten, damit ich aufgenommen werde. Sondern das Kind wird mit der Geburt, gehört es zur Familie. Aber es wird dann schon erwartet, dass es sich auch an diese Regeln hält, dass es sie kennenlernt und dass es danach dann lebt. Und das ist nicht verkehrt. Die Regeln wieder, die Gesetze, die sind gut. Aber es macht nicht unseren Wert aus. Und das ist auch wichtig zu verstehen. Dass es nicht ist, ich bin besser, ich bin mehr wert, wenn ich mich an mehr der Regeln halte. Sondern es ist, wir würden auch nicht sagen, ja, mein Haushalt ist besser als deiner, bei mir piept der Rauchmelder seltener als bei dir. Ja? Sondern jedes Mal, wo er angeht, ist eine Warnung und ich muss das bereinigen, ich muss aufpassen. Und wieder, was dort gesagt wird, ist gut und ist richtig, aber wir müssen verstehen, die Funktion ist, dass es uns aufzeigt, dass wir den Herrn brauchen. Unser Problem ist, dass wir es häufig anders gebrauchen wollen. Zum Beispiel, wenn etwas irgendwie nicht richtig läuft, das Miteinander klappt irgendwie nicht. Und gerade bei Kindern, vielleicht erfüllen sie nicht die Erwartungen, die du an das Kind hast. Und unsere Tendenz ist, jedenfalls bei mir, dann muss ich mehr Regeln machen. Dann muss ich das besser regulieren, damit das Verhalten stimmt. Und das kann es zu einem gewissen Grade tun. Und manchmal ist es notwendig, wenn es wirklich sonst kein gutes Miteinander möglich ist. Aber noch die besten Regeln ändern das Herz nicht. Sie geben dann vielleicht Regularien und sagen, okay, hier geht nur das und das andere geht nicht. Aber es muss mehr als das geben. Es muss eine Hilfestellung sein, zu sagen, nicht nur hier ist alles, das ist okay und das ist nicht okay, sondern wir müssen verstehen, wir brauchen eine Änderung. Wenn wir uns nur auf das Gesetz konzentrieren, laufen wir Gefahr, selbstgerechte Heuchler zu erziehen. Leute, die nur das Richtige machen, wenn die Leute gucken, statt vom Herzen verändert zu sein. Und die ganze Argumentation hier für dieses Gesetz ist zu sagen, in Vers 17 sagt er, ich sage, ein vorher von Gott bestätigten Bund macht das 430 Jahre später entstandene Gesetz nicht ungültig. Er sagte, das Gesetz wurde später hinzugefügt, aber das macht Gottes Versprechen nicht, oder das nimmt die nicht weg. Das Gesetz ist also keine Alternative zum Glauben, sondern verweist auf die Notwendigkeit des Glaubens. Das heißt, wir müssen die Rolle vom Gesetz verstehen. Gesetze sind gut. Das Gesetz am Berg Sinai ist von Gott selber gegeben. Das Problem ist nicht das Gesetz, das Problem ist unser Herz. Und dafür sagt Gott, da hilft das Gesetz nicht. Da muss es etwas anderes geben. Aber das Gesetz zeigt auf, dass es ein Problem gibt. Ja? Ich tippe mal, die meisten von uns gehen eher nicht freiwillig zum Arzt. Vielleicht bei den Kindern noch, wenn sie diese gelben Hefte haben und dann regelmäßigen Abständen hingehen müssen. Aber ansonsten ist, wenn ich gesund bin oder den Eindruck habe, ich bin gesund, gehe ich nicht zum Arzt. Es muss mich etwas überführen, dass ich ein Problem habe, dass ich zum Arzt gehe. Weil sonst suche ich nicht nach einer Lösung. Und das Gesetz hat genau diese Funktion. Es sagt, schau her, es ist nicht alles so gesund, wie du denkst. Und wir brauchen eine Lösung. Und Gott ist unser guter Arzt. Und er gibt dann jetzt in dem nächsten Punkt seine Lösung. Nämlich Verweise auf Christus. Eine christliche Erziehung ist deswegen christlich, weil sie auf Christus verweist. Christliche Erziehung macht sich nicht oder ist nicht dadurch definiert oder es ist nicht, dass es ausmacht, dass ich viele Regeln habe oder dass ich die Gesetze von der Schrift übernommen habe, sondern dass es auf Christus verweist. Er ist unser Fundament, so heißt es in 1. Korinther 3, Vers 10. Ich brauche nochmal die Maus da drüben. Ja. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf, jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und Paulus schreibt dieses und sagt es zu den Korinthern, an die er hier geschrieben hat, aber auch, wenn wir es an die nächste Generation weitergeben, unabhängig davon, ob es eigene Kinder sind, ob es jüngere Leute sind, vielleicht auch ältere Leute sind. Ja, einen anderen Grundlage, ein anderes Fundament, das wirklich Bestand hat, gibt es nicht, sondern wir verweisen immer wieder auf Jesus Christus. Und so ist jeder Streit, jede Herausforderung eine Gelegenheit, auf die Notwendigkeit der Gnade zu verweisen. Sehen wir das als solches? Häufig sehen wir, wenn wir uns an etwas nicht halten, wenn es Konflikte gibt, wir sehen das als ein Problem, das angegangen werden muss, das vielleicht auch angegriffen werden muss. Aber Gott sagt, das, was wir brauchen, ist, dass wir auf Christus verweisen, dass wir bei ihm die Vergebung bekommen. Das ist, was ihm wichtig ist. Statt frustriert zu werden, weil Sünder sündigen, dürfen wir das Evangelium weitergeben. Und das Evangelium ist nicht benimm dich, was sollen sonst alle anderen von uns denken, sondern Christus starb für dich. Oder vielleicht nochmal so formuliert, die Lösung für Ungehorsam ist nicht die Anforderung zu senken, sondern Vergebung zu schenken. Es ist nicht, oh, wir haben ein Problem, da passiert immer etwas und das geht schief, lass uns die Anforderungen herabsenken, sodass wir einfach okay damit sind, wenn wir uns gegenseitig anschreien. Nee, soll nicht okay sein. Also nicht die Anforderungen herabsenken, aber Vergebung schenken. Das Hinweisen zu sagen, das ist Gottes Lösungsansatz. Sein Lösungsansatz sind nicht mehr Regeln, sondern seine Gnade. Und das sollen wir vermitteln, darauf sollen wir hinweisen, zu sagen, schau mal, diesen Streit, den es dort gerade gab, was machen wir jetzt damit? War das schön? Nein? Was ist die Lösung dafür? Sollen wir noch mehr Regeln finden, damit ihr euch gar nicht erst streitet? Es funktioniert doch nicht. Was wir brauchen, ist Vergebung für das, was geschehen ist. Und daraus zu lernen, zu sagen, Gott hat mir so viel vergeben. Er liebt mich so sehr und ich darf dieses jetzt auch anderen weitergeben. Und das gilt einmal, anderen zu vermitteln, aber es gilt es auch für mich selber anzunehmen. Mein Wert liegt nicht darin, wie viel habe ich geschafft, sondern in meiner Beziehung zum Herrn. Okay? Sonst ist es immer so, okay, wir haben gesagt, besonders über Mütter, ja, es ist nicht, bin ich eine gute Mutter, bin ich eine schlechte Mutter, basierend auf, wie gut habe ich gekocht, wie schnell habe ich die Wäsche fertig gekriegt, wie viel bin ich arbeiten gegangen oder bin ich nicht arbeiten gegangen, wie viel habe ich geleistet. Weil das ist unser normales Denken. Wir sind sehr stark verwurzelt in einem Leistungsdenken. Wir sind das von der Gesellschaft gewohnt. Jemand, der viel leistet, ist gut, wird besser bezahlt, wird befördert. Jemand, der weniger leistet, ist weniger gut, wird weniger bezahlt und so weiter. Aber das ist nicht, wie Gott ist. Er hat keine Rangliste bei den Aposteln gemacht und gesagt, okay, Petrus, du hast am meisten von denen allen mitgemacht, also dich befördere ich jetzt mal. Ja, und Thomas, du hast immer so rumgenörgelt und gezweifelt. Du bist Apostel 2., 3., 4., 12. Klasse. Ja, sondern sie sind alle seine Nachfolger aus Gnade. Und wir sollen dieses beherzigen. Das sollen wir verstehen. Das heißt nicht, dass es keine Konsequenzen gibt. Aber das Kind und wir müssen wissen, dass es weiter geliebt ist. Das hat Gott bei den Israeliten auch immer wieder gezeigt. Und ich fand diese Stelle interessant. Ich hatte erst überlegt, darüber zu predigen. In 1. Thessalonicher 2, da heißt es, obwohl wir als Christi Apostel gewichtig hätten auftreten können, sondern sind wir in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. So in Liebe zu euch hingezogen waren wir willig, euch nicht allein am Evangelium Gottes, sondern auch an unserem eigenen Leben Anteil zu geben, weil ihr uns lieb geworden wart. Er beschreibt hier das von einer Mutter. Und wie beschreibt er sie? Wir waren zart gewesen. Wie? Wir waren in Liebe zu euch hingegeben. Und wir haben euch nicht nur das Evangelium verkündet. Wir haben nicht nur gesagt, mach so und so hast du zu handeln, sondern wir haben an unserem eigenen Leben Anteil gegeben, weil ihr uns lieb geworden wart. Diese Liebe war da. Und aus dieser Liebe heraus sind wir so mit euch umgegangen. Und haben das immer wieder vorgelebt, haben euch gezeigt, zu sagen, schaut her, vielleicht müssen wir ein paar Sachen korrigieren, ja, aber Gottes Liebe ist nicht abhängig von unserer Leistung. Es ist nicht, wenn ich mich mehr anstrenge, wenn ich das besser mache als bisher, dann liebt Gott mich mehr. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gab, seinen eingeborenen Sohn. Dass er für unsere Schuld am Kreuz bezahlt hat. Und er kann dich nicht mehr lieben. Ja, aber es gefällt ihm doch mehr, wenn ich mehr in seinem Wort lese. Stimmt. Das zeigt mehr von deiner Gegenliebe ihm gegenüber. Aber seine Liebe dir gegenüber kann nicht größer werden, als sie am Kreuz gewesen ist. Es ist nicht leistungsbasierend, sondern es ist von seinem Charakter basierend. Und wenn wir anderen, sei es Kindern, sei es Ehepartner, sei es Eltern, sei es sonst wem, sei es Nachbarn, sei es Arbeitskollegen, die Liebe Gottes weitergeben wollen, dann ist das nicht darin zu sagen, schau mal, hier sind all die Sachen, die du eigentlich ändern müsstest. Das mag sein. Und wir alle haben Bereiche, in denen wir wachsen können. Aber in diesen Bereichen geht es um unsere Gegenliebe Gott gegenüber. Was wir zuerst verstehen müssen, ist, Gott hat dich lieb und er hat für deine Schuld bezahlt. Das Gesetz ist dazu da, dass wir verstehen, dass wir diese Gnade und Vergebung brauchen. Aber das Christliche daran ist zu sagen, nimm diese Gnade an. Nimm die Vergebung an. Und reagiere dann aus dieser Gnade und zeige anderen, wie Gott dich geliebt hat. Indem wir das an sie vermitteln, machen wir das? Dass wir es an sie vermitteln, dass uns dieses vergeben ist. Können andere, Paulus sagt, wir sind so gewesen. Ihr habt das an uns gesehen, dass wir nicht einfach dort standen und an die Thessalonicher. Das war eine griechische Stadt, da gab es jede Menge Probleme. Und er trat dort nicht auf und sagte, das muss ich ändern, das muss ich ändern und wie könnt ihr überhaupt? Sondern er sagt, ich bin gekommen, euch das Evangelium zu verkündigen. Und das Evangelium ist, dass Jesus Christus auf die Welt gekommen ist, um für Sünder zu sterben, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Dass wir das für uns immer wieder erinnern. Sagen, das ist seine Hauptbotschaft, das ist das Evangelium. Und danke. Und dann für andere auch, dass wir das an sie vermitteln, dass sie das an uns sehen. Insbesondere Kinder, die uns Tag und Nacht sehen, aber auch andere. Gott war den Israeliten so gegenüber. Ja, es gab manchmal Konsequenzen, sie sind sogar in Gefangenschaft gegangen, aber er hat sie immer weiter geliebt. Und dass wir darauf verweisen. Ich habe von einem Vater gelesen, der hat sich überlegt, wie kann ich meinem Sohn das nahe bringen, dass Sünde verkehrt ist, dass es Konsequenzen hat, aber auch, dass Gott gnädig ist und dass er vergibt. Und was er gemacht hat, ist, dass jedes Mal, wenn sein Sohn gesündigt hat, dass er gesagt hat, komm mit, wir gehen in die Werkstatt. Und wir klären das und ich erkläre, warum das verkehrt war, wie du richtig hättest handeln sollen, was Gott zu diesem Verhalten oder zu diesen Worten sagt. Und dann hat er gesagt, okay, jedes Mal, ich gebe dir einen Nagel und einen Hammer. Und jedes Mal, wenn du sündigst, wir besprechen das, du nimmst den Hammer, du nimmst den Nagel und du hammerst den Nagel in dieses Holz. Und erstmal war der Junge verdutzt, hat ein paar Mal gedauert und nachher war es für ihn ganz normal. Ja gut, Hammer, Nagel, nächstes. Und irgendwann war die Tür da ziemlich voller Nägel. Er hatte gemerkt, langsam fängt es irgendwie an, in meinem Sohn zu wirken. Er sagt, okay, jetzt machen wir was anderes. Du hattest mal wieder einen Nagel reingeschlagen. Wir nehmen jetzt den Hammer drin, um den Nägel rauszuziehen. Und ich möchte, dass du all die Nägel aus der Wand entfernst. Und zog sie raus, ein nach dem anderen, und schaute auf eine völlig durchlöcherte Tür. Und er sagte, das ist ein bisschen, wie es mit Vergebung ist. Mit den Nägeln am Kreuz habe ich für deine Schuld bezahlt. Und ich nehme dir alles weg, aber die Löcher bleiben. Und wir müssen verstehen, Sünde ist schwerwiegend und es hat Konsequenzen. Gott vergibt, aber Löcher bleiben. Folgen bleiben. Und deswegen bittet er und sagt, sündige nicht, aber wenn du doch sündigst, es ist vergeben, du darfst es rausziehen. Aber du musst dieses verstehen, das ist, worauf Gott verweisen möchte. Aber gerade in Bezug auf Erziehung sollen wir auch verstehen, eine Bekehrung ist nicht unsere Leistung, aber wir dürfen unseren Beitrag leisten. Es hängt nicht davon ab, wenn ich alles genau richtig mache, dann folgt dieses Ergebnis. Es ist immer Gottes Gnade. In 1. Korinther 3, Vers 6 schreibt Paulus, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Wachstum geschenkt. Es ist abhängig auch von seiner Gnade, von seinem Wirken. Es ist nicht, war ich gut genug gewesen, dass die Kinder zum Glauben kommen, sondern hat Gott in seiner Gnade entsprechend gewirkt. Aber er möchte uns gebrauchen. Deswegen sagt Paulus auch, ich habe dazu beigetragen, ich habe gepflanzt, ich habe das Evangelium weitergegeben. Andere haben auch dazu beigetragen, Kindergottesdienstlehrer, die hatten sie damals noch nicht. Aber ne, andere, Apollos in dem Fall, andere Priester sind dazugekommen und die haben das weitergegeben. Und Gott hat das Wachstum geschenkt. Und dann heißt es, Vers 26, Vers 25. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Pädagogen, unter dem Erzieher, sondern wir sind Söhne Gottes. Vers 26. Ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben an Christus Jesus. Nun, Sohn Gottes damals bedeutete mehr als ein männlicher Nachkomme zu sein, sondern es war ein volljähriger Repräsentant der Familie. Deswegen sagt er, die sind dann ist quasi dieses Hinführen zu Christus ist dann erfüllt, so wie wir sagen bei Erwachsenen zu sagen, ja, die Erziehung ist weitestgehend abgeschlossen. Es ist, wohin wir führen sollten. Und er spricht hier auch von dem Mittler. Vers 19. Was soll nun das Gesetz? Es wurde der Übertretung wegen hinzugefügt, bis der Nachkomme käme, dem die Verheißung galt, angeordnet durch Engel in der Hand eines Mittlers. Okay. Und Mose war ein Mittler, der Gottes Anspruch übermittelt hat. Jesus Christus ist der Mittler, der Gottes Anspruch erfüllt hat. Wenn du regelmäßig mit dabei bist, wir waren gerade bei Mose gewesen und er war ein Mittler in dem Sinne von, Gott hat die Gebote gegeben, er hat sie dann Mose gegeben und Mose hat sie vom Berg heruntergebracht und gesagt, hier ist das, was Gott von uns fordert. Er konnte die Anforderung übermitteln, aber Jesus Christus ist eine andere Art von Mittler. Das heißt in 1. Timotheus 2, 5 und 6, denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Wir können nur in der Art von Mose vermitteln oder übermitteln. Wir können nur sagen, hier ist, was Gott fordert. Hier sind seine Anforderungen. Hier ist, was Gott sagt. Jesus Christus ist der Mittler zwischen Gott und Menschen. Er ist derjenige, der für die Schuld bezahlt hat. Er versöhnt Mensch und Gott. Und deswegen gibt es nur einen. Er hat sein Leben sich selbst als Lösegeld gegeben, damit wir Versöhnung haben können. Und das ist, wo Gott möchte, dass wir immer wieder darauf hinweisen, dass wir sind, was wir sind, aus seiner Gnade. Was vermitteln wir unseren Kindern? Unsere Erwartung? Unsere Enttäuschung, wenn die Erwartungen nicht erfüllt sind? Oder auch unser Gottvertrauen? Das Beste, was wir den Kindern mitgeben können, ist kein irdischer Reichtum, sondern ein himmlisches Erbe. Schau nochmal auf Vers 29. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben. Wenn ihr darauf hinzuwirken, es ist gut und schön, wenn man was auch materiell weitergeben kann, aber das ist nicht die Konzentration. Das Christliche an dem Ganzen ist, darauf hinzuweisen, es gibt Gnade bei Gott und er hat dich lieb und er hat für deine Schuld bezahlt. Was hinterlassen wir? Bei Kindern besonders, das ist unsere Anwendung heute, aber auch bei Nachbarn, auch bei Freunden. Hinterlassen wir ihnen ein Bild von Gesetzestafeln, das ist nicht okay, das ist nicht okay, das musst du ändern. Oder hinterlassen wir ein Bild von Christus. Sagt, ja, wir sind schuldig, aber Christus ist für unsere Schuld gestorben. Und er ist für meine Schuld gestorben. Ich bin nicht besser als irgendjemand anders. Selbst wenn vielleicht das eine oder andere besser funktioniert. Ich bin, was ich bin, aus seiner Gnade. Und darauf wollen wir verweisen. Okay. Wir haben gesehen, wir müssen die Funktion des Gesetzes verstehen. Wir sollen auf Christus verweisen. Aber ist das alles? Nein, wir sollen drittens auf Gottes Wirken vertrauen. Wenn jemand zum Glauben gefunden hat, hört damit der Erziehungsauftrag nicht auf. Ja, vielleicht kommt dein Kind mit 6 Jahren zum Glauben und sagt, oh, das reicht. Nee, und Gott verlässt uns ja auch nicht. Aber was sich ändert, ist, dass dann nicht mehr einfach nur die Veränderung von außen kommt, sondern von innen. Das Gesetz ist von außen. Das Gesetz ist, hier sind die Regeln und die hast du zu halten. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, wir sind unter Gnade. Aber wie funktioniert Gnade? Sie vergibt, ja. Aber wo ist die Befähigung? Die Befähigung ist in dem Heiligen Geist. Und das ist, was Gott uns gibt mit der Bekehrung. Wir haben dann einen innewohnenden Heiligen Geist. Und das ist doch auch das Ziel bei Erziehung. Dass die Kinder das, was wir ihnen beibringen, dass sie es verinnerlichen. Dass sie nicht nur sagen, oh, ich glaube, ich weiß, was ich zu tun habe. Warte mal, irgendwo gibt es doch hier die Liste. Warte mal, was wollte Mama noch? Seite 3, Absatz 5. Ich soll mein Zimmer aufräumen. Das Ziel ist doch, dass es verinnerlicht ist, zu sagen, ich will das Richtige tun, weil ich meine Eltern liebe, weil ich Gott liebe. Und das ist, was Gott bewirken möchte. Und das wird nicht durchs Gesetz bewirkt. Das wird durch seine Gnade bewirkt. Aber die Befähigung dazu gibt der Heilige Geist. Das heißt nicht, dass wir nichts tun. Um dieses zu erreichen, hat Paulus den Galatern diesen Brief geschrieben. Er hat gesagt, ich schreibe euch dieses und ich mache mir Sorgen um euch, weil ihr seid wieder so fokussiert auf, das darf ich und das muss ich lassen und müssen wir das Gesetz halten und muss ich doch wieder Hände waschen, also nicht nur für Hygienezwecke, sondern für rituelle Reinigungszwecke und muss ich doch wieder Opfer bringen und so weiter. Er sagte, nein, wir sind, was wir sind, aus seiner Gnade. Dafür hat er den Brief geschrieben. Aber wir dürfen wegen dem Heiligen Geist auch zuversichtlich sein. Sagst du, du kennst meine Familie nicht. Wie soll ich da denn bitte schön zuversichtlich sein? Oder du kennst mich nicht. Wie soll ich da zuversichtlich sein? Philipper 1, Vers 6. Ich bin ebenso in guter Zuversicht. Woher hast du die denn bitte schön? Waren die Philipper so gut gewesen? Waren die so artig? Haben sie so gut gelernt? Dass der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird auf den Tag Jesu Christi. Unsere Zuversicht ist nicht in unserer Erziehung, ist nicht in unserer Unfehlbarkeit, was wir alle nicht sind, sondern ist in dem Werk Gottes, dass da, wo er wirkt, er auch sein Ziel erreichen wird. Da war die Zuversicht. Und diese Zuversicht beruht nicht auf der Reife der Kinder, sondern auf dem Wirken des Geistes. Wir sind hier in Galater. Wenn du einmal rüberschlägst zu Galater 5, dann findest du plötzlich sehr, sehr viel vom Heiligen Geist. Hier redet er davon und sagt, Gesetz und Gnade, aber dann Kapitel 5 handelt von den Werken des Fleisches, dem Problem, aber auch der Frucht des Geistes. Und da lesen wir unter anderem in Vers 18, wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Der Geist übernimmt dieses, weil er ist völlig in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Er ist Gott. Gott hat das Gesetz gegeben und nach 2. Petrus 1, 21, die Schrift wurde durch den Heiligen Geist eingegeben. Ja? Das heißt, der Heilige Geist hat sowohl das Gesetz gegeben als auch diese Worte. Und er ist aber der in uns wirkt und der in jedem wirkt, der sein Kind ist. Vielleicht können wir es dann deswegen so sagen. Der Erfolg der Erziehung misst sich an der Nachfolge Christi. Wir messen es häufig daran, welche Schulbildung, welche Job, welche Verhaltensweise, wie benehmen sie sich? Kann man die vorzeigen in der Öffentlichkeit? Gottes Erfolg in Gottes Augen misst sich an der Nachfolge Christi. Und das meine ich in zweierlei Sinn. Einmal werden sie zu Nachfolgern, aber auch folge ich dem Herrn in wie ich das mache. Er misst nicht an dem Ergebnis, sondern an unserem Gehorsam. Ganz wichtig. Okay? Das Ergebnis ist Gottes Sache. Wenn du Jesus sein Leben am Erfolg misst, ich weiß nicht, ob es das erfolgreichste Leben aller Zeiten war, wenn du es nur an dem, was direkt am Ende seines Lebens bei rausgekommen ist, misst. Dann zu sagen, naja, hatte 12 Jünger, einer davon hat ihn verraten, ein anderer hat ihn verleugnet und alle anderen sind weggelaufen. Aber er hat hundertprozentig getan, was der Vater von ihm wollte. Und die Auswirkungen sind die größten, die es gibt in der Menschheitsgeschichte. Er allein kann retten. So, deswegen, Erfolg misst sich an der Nachfolge von dem, was Gott uns beauftragt hat und auch unserer Nachfolge, in dem das weiterzugeben und so weiterzugeben, wie der Herr es möchte. Noch einmal in Galater 3, Vers 28. Da heißt es, nachdem es davon gesprochen hat, in Vers 27, dass alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen, ihr habt das bezeugt, ihr habt, dass ihr ihn angenommen habt. Vers 28. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Und wenn wir das in unserer Gesellschaft lesen, sagen wir, wirklich? Er sagt nicht, dass es keine Unterschiede gibt, aber er sagte, wir sind gleichberechtigt. Ja? Und unsere Identität ist nicht unsere Abstammung, ist nicht unsere Arbeit, Sklave oder Freier, ist nicht in irgendwelchen irdischen Identitäten, sondern wir sind in Christus. Das soll unsere Identität sein. Das soll uns daran erinnern. Und wir dürfen dem Heiligen Geist vertrauen. Aber vielleicht sitzt du heute hier und sagst, ich bin eher entmutigt, weil das alles nicht so gelaufen ist. Und vielleicht hast du Kinder, aber die wollen mit dem Herrn nichts zu tun haben. Vielleicht hast du keine Kinder. Vielleicht ist die Beziehung zu den Eltern sehr angespannt. Was ist, wenn ich mich nicht an Gottes Anweisung gehalten habe? Was ist, wenn ich weiß, ich habe versagt? 2. Timotheus 2, Vers 13. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich nicht selbst verleugnen. Unabhängig davon, wie wir gewesen sind, Gott ist treu. Selbst wenn du sagst, meine Kinder sind schon groß und die gehen andere Wege und ich bin nicht glücklich mit diesen Wegen. Aber Gott ist treu. Ja, aber das ist vielleicht auch teilweise dadurch bedingt, durch die Entscheidung, die ich früher getroffen habe. Gott weiß das. Aber er ist treu. Und wir dürfen es Gott anbefehlen und sagen, Gott, ich kann es eh nicht ändern. Ich konnte es noch nie ändern, ich werde es nie ändern können. Aber ich weiß, dass du gnädig bist. Und ich weiß, dass du nicht willst, dass irgendwer verloren geht. Inklusive meine Familie, inklusive meine Freunde, inklusive alle, an die ich jetzt gerade denken kann. Wir dürfen unsere Sorgen im Gebet dem Herrn bringen. Und auch gerade in der christlichen Erziehung, die Kinder dürfen das auch gerne hören. Damit sie dieses mitbekommen, dass unser Lösungsansatz nicht ist, oh, da ist ein Problem, ich muss das anpacken, ich muss das lösen. Klar, teilweise müssen wir was tun, teilweise müssen wir was ändern. Aber unser erster Lösungsansatz ist das Gebet. Sagen, Gott, ich kann das nicht ändern, ich habe das nicht unter Kontrolle. Kinder kommen mit einer herausfordernden Situation aus der Schule. Was machst du mit ihnen? Ist das Erste, woran wir denken, zu sagen, lass uns dafür beten. Lass mich dafür beten, dass ich Weisheit habe, was ich dir jetzt weitergebe. Lass uns dafür beten, dass Gott in der Situation hilft, dass er dir hilft, mit dieser Situation richtig umzugehen, weil wir dann vermitteln zu sagen, die Lösung ist nicht in unserer Weisheit, die Lösung ist nicht in unserem guten Benehmen, die Lösung ist nicht in unserer Leistung, sondern die Lösung ist in dem Herrn und in seinem Wirken. Dass wir dieses vermitteln, dass wir dieses zeigen. Unser Ziel ist, dass die nächste Generation eigenständig richtige Entscheidungen trifft. Und das hat Paulus auch für die Philipper gebetet. In Philipper 2, da sagt er, daher meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelsleuchter, Lichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet, mir als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, auch nicht vergeblich gearbeitet habe. Ich freue mich zu hören, dass auch in meiner Abwesenheit ihr daran festhaltet. Und es ist Gott, der wirkt. Er wirkt das Wollen und das Vollbringen, das Wollen und das Wirken. Vielleicht sitzt du heute hier und sagst, aber eigentlich will ich das gar nicht. Eigentlich ist mein Herz viel mehr bei anderen Dingen. Auch dafür dürfen wir bitten. Wir dürfen sagen, Gott, du weißt, eigentlich bin ich nur im Gottesdienst, weil ich weiß irgendwie, das wird erwartet von mir. Aber Gott, schenkt mir eine Freude daran. Du kannst mein Herz verändern. Du hast das Herz von schon so vielen verändert. Wirke du. Wie passen diese zusammen? Das Gesetz gibt die Anforderung, die Gnade gibt die Vergebung, aber der Geist gibt die Befähigung. Und nimm das einfach heute mit, zu sagen, Gottes Anspruch ist gerecht und heilig. Aber was ich vermitteln möchte, ist nicht nur das Gesetz, sind nicht nur die Anforderungen. Weder von Mama zu Kind, noch von anderen zu Mama. Nicht nur hier hast du zu sein, sondern auch die Gnade. Wir alle haben versagt. Wir alle tun nicht immer alles, was wir hätten tun können, sollen, müssen. Aber gerade da kommt Christus ins Spiel. Gerade dafür ist er gestorben. Gerade das dürfen wir weitergeben. Und dieses im Herzen zu haben, aber dann auch zu sagen, und wir vertrauen dem Wirken des Geistes, dass es in der Zukunft anders wird. Ja, dass wir immer wieder Vergebung brauchen, aber auch, dass es eine gesunde Entwicklung gibt. Nicht, weil wir uns die Gesetze noch stärker an die Kühlschranktür schreiben. Nicht, dass wir sie projizieren, sondern dass wir sagen, Gott, ich brauche dich. Getrennt von dir kann ich nichts tun. Hast du das für dich angenommen? Hast du das an andere weitergegeben? Und betest du um Gottes Führung? Dass er das gebraucht, dass du das in deinem Herzen hast und dass du aus dieser Fülle des Herzens das auch an andere weitergeben kannst. Dass wir heute nicht von hier gehen zu sagen, oh, ich bin so ein Versager. Sind wir alle. Wir alle sind Sünder und haben Gottes Maßstab nicht erfüllt. Aber Gott gibt Vergebung. Und er befähigt mit dem Heiligen Geist. Lass uns ihn bitten, lass uns ihm folgen. Und damit meine ich nicht, lass uns irgendwie emotional irgendwas fühlen und dann das machen. Er führt gemäß seines Wortes. Aber das im Hinterkopf zu haben, insbesondere auch in der Familie zu Hause. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Langsam zum Zorn und groß an Gnade. Und wir sehen in deinem Wort immer wieder, es gab Konsequenzen für Ungehorsam. Aber es gab sie, um uns zurückzubringen zu dir, um dein Volk zurückzubringen, um uns zurückzubringen zu dir. Herr, ich bete, wenn jemand hier ist, der einfach abgeneigt ist dir gegenüber, weil er auf die ganzen Regeln schaut, dass die Person versteht. Die Regeln sind dazu da, uns zu zeigen, dass wir dich brauchen. Aber dass du für alle Schuld, dass Christus für alle Schuld gestorben ist. Und dann, dass wir deinem Geist vertrauen. Dass das, wo wir im Moment große Hürden sehen, wo wir nicht weiter wissen, dass wir dich bitten, dass du wirkst an uns, aber auch durch uns in anderen. Seien es die Kinder, seien es die Eltern, seien es die Nachbarn, sei es in der Familie, sei es außerhalb. Herr, nur du kannst verändern. Aber du veränderst durch das Verständnis deiner Gnade und durch das Wirken deines Geistes. Wir brauchen dich. Ich brauche dich. Wirke du in mir, wirke du in uns, damit dieses Verhältnis sichtbar wird in unseren Familien und hier in deiner Gemeinde. In Jesu Namen.